Servus Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute wieder zu Gast der liebe Mike. Grüß dich Mike, wie geht's dir?
Hallo Sascha, mir geht's gut. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand von der Autofahrt. Morgen soll der heißeste Tag des Jahres werden. Aber sonst kann ich nicht klagen.
Sehr gut. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema und ein sehr ernstes Thema, und zwar das Thema früher Tod durch Bodybuilding. Ihr wisst es, viele, die die Szene verfolgen, Dennis McCarver ist zum Beispiel, Rich Bearner ist ein Beispiel, Paul Polacek aus deutscher Sicht, Cedric McMillan, und wir könnten wahrscheinlich noch ein paar andere Namen nennen. Also in letzter Zeit oder in den letzten Jahren, ich will es nicht sagen in letzter Zeit, also in den letzten Monaten war es recht ruhig, aber in den letzten 5, 6 Jahren ist ja das ein oder andere passiert. Rich Bearner und Dennis McCarver ist, glaube ich, schon ein bisschen länger zurück. Ich glaube, es war 2017, müsste jetzt 8 Jahre sein. Und wir wollen heute mal so ein bisschen drauf eingehen, was hier die Ursachen sein könnten, beziehungsweise wie man dem Ganze Abhilfe schaffen kann. Ich würde sagen, Mike, genau, Willst du mal direkt starten, was so deine ersten Gedanken zu dem Thema sind?
Ja, meine ersten Gedanken zu dem Thema und gerade das Thema Rich Bearner, das habe ich noch recht gut vor Augen. Da war ich nämlich gerade an der polnischen Ostsee, da war auch jemand dabei, der auch Bodybuilding-affin ist, und wir waren da ziemlich geschockt, als diese Nachricht da durchs Internet geisterte. Und natürlich hat man sich da seine Gedanken gemacht, woran das liegen könnte. Und gerade bei dieser Person liegt sehr nahe, dass es durchs Bodybuilding gekommen ist. Beim Dennis McCarver ganz ähnlich. Da gab es ja schon im Vorfeld ein paar, sagen wir, Vorfälle, bei denen man Warnsignale hätte erkennen können und vielleicht mal einen Gang zurückschalten hätte sollen.
Ja.
Insgesamt ist das Thema aber wohl so, wenn man es nachverfolgt, und ich rede jetzt nicht von den Selbstmorden, die es da zum Teil gab, im Luxemburg oder so, sondern tatsächlich von den ja plötzlichen und tragischen und unerwarteten Todesfällen, dass es letztlich ja auf Herzprobleme zurückzuführen war, soweit man es dann obduziert hat. Und da können wir vielleicht auch gleich mal einsteigen ins gesundheitliche Thema, denn den Punkt möchte ich mal vorwegstellen. Wenn eine Todesnachricht eintrifft, so ist mein Eindruck, dann liest man in den Kommentarspalten einerseits: Das liegt an den Steroiden, ganz klar, selber schuld, das habt ihr doch alle in Kauf genommen. Oder neuerdings, seit der C-Punkt-Geschichte, das liegt ja an der Impfung, vorher gab es sowas gar nicht. Und beides ist meines Erachtens etwas verkürzt, und deshalb sollte man darauf vielleicht mal näher eingehen. Also ja. Zum Beispiel auf das Thema Risiken fürs Herz und daraus resultierende Todesfälle.
Ich sag mal, wir haben ja auf jeden Fall, was man, glaube ich, vorab sagen kann, sicherlich das Thema Herz, wir haben sicherlich das Thema Nierenversagen und insgesamt natürlich auch, das kommen wir später, wenn wir es ein bisschen aufdröseln, dieses grundsätzliche Thema Diuretika ist ja auch auf jeden Fall ein relevantes Thema. Also ich glaube, die meisten Todesfälle sind wahrscheinlich sogar daher entstanden. Ich glaube, die wenigsten haben sich mit Insulin umgebracht, was aber theoretisch auch möglich wäre. Da muss man sich aber auch schon sehr, sehr dumm anstellen, würde ich mal behaupten. Aber das ist auch sicherlich auch schon vorgekommen. Und ja, ich würde sagen, kurze Frage an dich. Das hat man, glaube ich, schon mal in einer anderen Runde schon mal kurz erwähnt. Kennst du so aus dem eher unbekannten Bereich, aus dem Umfeld, auch solche Todesfälle, gerade im jungen Alter, die man vielleicht nicht so präsent hat, weil die nicht den großen Namen hatten?
Ja, kenne ich tatsächlich welche. Einer davon war NAC-Weltmeister Over 40, meine ich. Mit dem lag ich 2 oder 3 Jahre vorher sogar Backstage nebeneinander. Und der ist nach der WM in der Türkei ein paar Wochen später verstorben, ziemlich plötzlich. Und dann gab es in Berlin einen Athleten, der ist in der Vorbereitung verstorben, ein paar Wochen, nachdem er noch bei einem Probewettkampf beim Coaching Day war und dort gepostet hat. Das hat mich auch ziemlich getroffen. Und wie du schon sagst, ja, man kann das vielleicht sogar in diese zwei Kategorien teilen. Einmal akute Substanzmissbräuche, die zum Tod führen, insbesondere bei Diuretika.
Ja.
Und dann die Frage der Langzeitschäden. Also alles, was so Herz-Kreislauf-Geschichten betrifft oder Nieren und diese Sachen, die sind ja dann wohl, wenn man es auf das Thema Medikamentenmissbrauch zurückführen möchte, auf Langzeitmissbrauch und vor allem auf mangelndes Monitoring, so wie es man dann zurückzuführen. Denn fällt mir gerade wieder einer ein, es sind immer mehr, je länger man darüber nachdenkt. Ich kann mich noch an einen anderen Coaching Day erinnern, da war jemand in sehr, sehr schlechter Form und der ist mir da vorgestellt worden von einem anderen Athleten und wollte sich so generell über das Thema Wettkampfvorbereitung, Diät, wann man anfangen muss und so unterhalten. Hat dann beiläufig erwähnt, was er alles konsumiert. Das hielt ich schon für wirklich wahnsinnig viel. Der ist mittlerweile auch verstorben und ich habe ihm damals gesagt, hast du schon jemals im Leben vielleicht mal Blutwerte prüfen lassen? Du warst mal beim Arzt, das klingt alles so, als wäre das wahnsinnig ungesund. Du siehst auch so aus, Also wenn ich dein Gesicht so sehe und so, das wirkt schon auf den ersten Blick sehr ungesund. Der meinte, der Lehrer war noch nie beim Arzt, nimmt das jetzt auch schon jahrelang durchweg. Und der ist halt auch schon tot. Also ja, und wenn man noch eine Stunde reden will, würden einem wahrscheinlich noch viel mehr Leute einfallen. Das ist schon ein sehr ernstes und gar kein Randthema und vor allem auch kein Thema, was nur Wettkampf-Bodybuilder betrifft, sondern da sind mir auch Fälle bekannt. Also einer, der hat erst eine Niere verloren durch Trenbolon. Der hat überhaupt keine Wettkämpfe gemacht. Der hat einfach immer weitergemacht und wollte halt so aussehen und konnte es dann nicht lassen. Ist dann wieder auf den Geschmack gekommen, ist dann auch verstorben. Einen anderen hatte ich mal kennengelernt, als ich während des Studiums noch im Sicherheitsbereich tätig war, an Türen gearbeitet hatte. Da gab es auch einen, der, wo wir uns das erste Mal getroffen hatten, ganz stolz seine Formbilder gezeigt hat, was ich auch etwas eigenartig fand, denn wenn man mit einem Anzug irgendwo steht, ist das vielleicht nicht so das Erste, was man üblicherweise unter Kollegen macht, die man das erste Mal sieht. Ja, ein paar Monate später war er dann schon an der Dialyse, hatte diese Schläuche auch dann permanent drin und der ist dann auch mittlerweile verstorben.
Also ich kenne tatsächlich auch zwei aus meinem Umfeld, aber das sind auch dann zwei Fälle, wo Warnsignale da waren, die sie aber auch ignoriert haben oder wo auch nie großartig Blutbilder etc. gemacht wurden und diesen Fall des Weltmeisters, das war glaube ich 23, ich glaube der stand in der Classic am gleichen Wettkampf, wo ich auch meine Süddeutsche gewonnen habe beim NAC, auch auf der Bühne. Also den Fall kenne ich auch. Ich weiß auch, wen du meinst tatsächlich, ja. Genau. Genau. Also, wie gesagt, da kennst du mindestens drei, ich mindestens drei. Das ist schon echt nicht wenig, wenn man das überlegt, wie alt diese Personen auch da gewesen sind.
Ja. Wir haben ja schon eine Folge über die Peak Week gesprochen und da hatten wir das Thema Diuretiker schon, denke ich, ziemlich breit ausgewälzt und auch darauf hingewiesen, wo da so die Gefahren liegen. Und ich meine übrigens auch anhand der Klickzahlen, dass das vielleicht für die allermeisten, die das hier anschauen, nicht so relevant ist, weil die meisten gar keine Wettkämpfe machen und dann hoffentlich auch nicht auf die Idee kommen, für ein Fotoshooting oder so mit Diuretiker zu entwässern.
Oh, sag das mal nicht.
Ist das anders? Ich habe keine Coaching-Praxis.
Das ist mit Sicherheit so. Also, wie gesagt, da wäre ich vorsichtig. Tatsächlich würde ich das nicht ausschließen. Also ich kenne jetzt keinen konkreten Fall, aber wenn ich so das ein oder andere Mindset so mir vorrufe von der anderen Person, die ich kenne, würde ich mich das nicht wundern, dass sowas in der Praxis praktiziert wird tatsächlich, ja. Ja. Aber ich denke mal, steigen wir mal mit den Hauptursachen an und ein, und zwar
genau.
Mit Anabolika, würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen, so als erste große Gruppe, wo wir auf jeden Fall natürlich das Thema Herzgesundheit haben. Sprich, wir haben natürlich eine Verschlechterung der Cholesterinwerte, vor allen Dingen, wenn es natürlich, ich sag mal, ein bisschen Testosteron, wenn man sich die Studienlage anschaut, macht da noch nicht so wahnsinnig viel. Wenn man natürlich jetzt das ganze Jahr über Winstrol, Halotestin und Trenbolon fährt, was ja doch der eine oder andere, der nicht ganz so aufgeklärt ist, scheinbar tut, auch gerade im Breitensport. Also und heute geht es uns auch ein bisschen mehr um den Breitensport. Wir haben 10 Millionen Leute in den Gyms. Ich schätze mal 1,5 missbrauchen PEDs und davon gehen 10.000 vielleicht auf die Bühne. Also wir wollen das schon ein bisschen breiter greifen. Und in dem Bereich sehe ich den Missbrauch auch immer schlimmer werden, werden die Wettkampfathleten gefühlt immer aufgeklärter und vernünftiger werden. Genau.
Ja, das ist auch mein Eindruck und Stichwort Steroidmissbrauch und die damit verbundenen Gesundheitsrisiken. Also ein Gesundheitsrisiko, was man wirklich gut monitoren kann und vielleicht auch entgegenwirken kann, wenn es denn überhand nimmt, ist die Frage der Vergrößerung des Herzens. Also da gibt es ja immer das Problem der linksventrikulären Hypertrophie. Da geht es um die Verdickung der Herzwand. Also man muss sich das so vorstellen, das ist auch ein Missverständnis unter vielen Sportlern. Es ist ja einmal so, dass das sogenannte Sportlerherz generell größer ist als ein normales Herz. Und wenn das Herz richtig durchblutet wird und wenn das auch gleichmäßig wächst, dann ist es auch nicht gesundheitsschädlich. Dann sind das auch die Sportler, die einen ganz niedrigen Ruhepuls haben. Das betrifft ja auch viele Ausdauersportler oder sowas.
Genau.
Da ist das überhaupt kein Gesundheitsschädigung.
Wir schlagen dafür.
Ja. Genau. Und beim Bodybuilder, der Medikamente nimmt, die generell zum Muskelwachstum beitragen, aber jetzt auch nichts für die verbesserte Kapillarisierung, zum Beispiel durch Cardiotraining, tut. Bei dem wächst es halt auch, aber es wächst nicht so wie beim gesunden Ausdauersportler, sondern es wird halt größer. Dadurch werden eigentlich die Räume fürs Blut praktisch kleiner, weil die Masse darum wächst. Und das Ganze wird mitunter auch weniger elastisch. Und das führt natürlich zu anderen Problemen.
Herzinsuffizienz.
Das sind aber alles Sachen.
Genau.
Ja, das sind aber alles Sachen, die man, wenn man das vom Kardiologen untersuchen lässt, auch erkennen kann. Und vor allem nicht erst erkennen kann, wenn man dem Tod schon auf der Schippe steht sozusagen, sondern wenn man das zumindest mal jährlich überprüfen lässt und einen Herzultraschall macht, die Herzwanddicke messen lässt. Jetzt gibt es auch viele andere Sachen, die man machen lassen kann, aber wir sollten vielleicht mal systematisch vorgehen, jetzt bei dem Herz bleiben.
Ja, also beim Herz ist es ja, so, wenn du einmal im Jahr jetzt anfängst, du machst, also ich sag mal, ich empfehle jedem meiner Athleten, auch den Nettis, einmal im Jahr zum Kardiologen. So, wenn jetzt einfach genau diese Diagnostik gemacht wird, also man macht sich die Belastungs-EKG, schaut sich die Herzwand an, schaut sich insgesamt so ein bisschen die, ich sag mal, den Gesundheitszustand einer Person an, dann kann man da eigentlich schon relativ früh sagen, okay, das Risiko ist, vielleicht überschaubar. Natürlich wären MRT, so eine Cardio-MRT natürlich von Vorteil, um vielleicht auf irgendwelche angeborenen Herzfehler auch Hinweise zu bekommen. Das sieht man vielleicht im Ultraschall nicht unbedingt immer. Das ist aber auch was jetzt nur wenige betrifft. Wenn wir jetzt über das Thema Folgen von Anabolika im Konsum natürlich sprechen, dann ist natürlich die Herzvergrößerung das Thema, Cholesterinwerte, Bluthochdruck etc. Aber bleiben wir mal erst beim Kardiologen natürlich. Das lässt sich eigentlich schon relativ gut fixen. Ja. Also sobald man jetzt hier erkennt, okay, also das Thema, was du eben gesagt hast mit der Elastizität, das ist sehr, sehr spannend. Herzraum ist vergrößert, das Herz ist nicht mehr elastisch, schlägt nicht mehr richtig. Das heißt, du hast sofort eine Herzinsuffizienz und die spürst du im Alltag eigentlich. Du bist kurzatmig, du merkst, irgendwas passt nicht. Und wenn du dann spätestens, da hast du eigentlich schon Symptome. Und dann solltest du auch spätestens dann zum Kardiologen gehen. Besser ist natürlich prämativ einmal. Und wenn du einen Befund hast, aus meiner Sicht, wenn deine Herzwand deutlich über 12 mm ist, oder auch schon vielleicht die Herzleistung heruntergesetzt ist, dann würde ich auf jeden Fall zweimal im Jahr gehen und man kann das ja relativ gut fixen. Ja, mit Telmisartan, Nebivolol, mit solchen Medikamenten, in Kombination natürlich mit einem anderen Lebensstil, Cardio hast du angesprochen, Bewegung, gesunde Fettsäuren und natürlich auch die PED-Konsum hinterfragen, erstens in der Menge und zweitens auch in der Substanzauswahl, weil hier gibt es natürlich auch gravierende Unterschiede.
Richtig, das ist ein gutes Stichwort, wie die Möglichkeiten, das rückgängig zu machen, da hatte ich zuletzt mit meinem Kardiologen auch ein ganz interessantes Gespräch. Da gibt es ja auch so Möglichkeiten, Medikamente, die eigentlich einen anderen Zweck verfolgen, Off-Label zu benutzen. Die kann man sich dann sogar verschreiben lassen für den Zweck. Beispielsweise Tadalafil, das Cialis, das ist eigentlich ein Potenzmittel.
Genau.
Und da ist die Studienlage doch recht vielversprechend, dass eine verdickte Herzwand dadurch wieder zurückgebildet werden kann. Das muss man erstmal wissen, das weiß sicherlich der Allgemeinmediziner nicht. Das ist ja auch so ein Punkt. Manche haben vielleicht einen Arzt an der Hand, der hat ein Ultraschallgerät und sagt dann, ja, lass uns mal kurz aufs Herz gucken. Der kann da nicht viel machen. Also es gibt auch Ärzte, die Leistungssportler betreuen aus allen möglichen Sportarten, die ständig Sportlerherzen sehen und auch genau erkennen können, ob das jetzt auf gesunde Weise gewachsen ist oder ob da irgendwas im Argen liegt und die dann auch Tipps geben können, was man da machen sollte, wenn sie abzeichnet, dass der Sport, den man da betreibt, nicht so gesund ist. Und da würde ich immer vorschlagen, so einen Arzt auszuwählen, den findet man auch in jeder Stadt, da muss man immer ein bisschen besser suchen, als jetzt jemand, der sich mit Sport überhaupt nicht auskennt. Insbesondere, wenn man mit dem auch offen darüber reden möchte, was man da, was den Medikamentenmissbrauch angeht, macht. Denn wenn man das einem Arzt sagt, der mit dem Thema Leistungssport noch nie Berührung hatte, dann wird der sagen, Sie stehen kurz vorm Tod, lassen Sie es sofort sein. Und da wird es auch keine konstruktiven Hinweise oder gar Rezepte zur Rückbildung der Herzwand oder sowas geben. Ja. Dann kann man sich vielleicht fast schon sparen. Dasselbe gilt auch für Ultraschalluntersuchungen anderer Organe oder Halsaorta oder sowas. Das sind ja alles Sachen,
genau,
wo man so ähnliche Fälle schon mal gesehen haben sollte, damit man überhaupt einordnen kann, was man im konkreten Fall diagnostiziert.
Ja. Ja. Erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass sich immer wieder, die Herzwand kann sich auch ganz gut zurückbilden, weil natürlich die Belastung, der Reiz zum Wachstum ausgesetzt ist. Das ist zum einen meistens ein Blutdruckproblem. Also deshalb Blutdruck auf jeden Fall fixen. Auch in 140-90 würde ich nicht so stehen lassen. Da würde ich auf jeden Fall gegensteuern. Und Punkt Nummer zwei ist natürlich nicht nur Steroide, sondern auch Wachstumshormone führen natürlich auch grundsätzlich zum Wachstum. Aber das kommt selten. Selbst bei massivem Missbrauch ist das nicht, also selten alleine der Trigger. Na, meistens die Kombination mit unbehaltenem Bluthochdruck und dann kann es auch recht schnell bei 20 mm oder mehr landen und dann ist es natürlich auch, besteht ja auch Lebensgefahr.
Ja, beim Wachstumshormon vielleicht ein, ja, lustig will ich es nicht nennen, aber ein zynischer Punkt. Viele bei uns in der Szene reden ja auch vom Anti-Aging, wenn es um den Einsatz irgendwelcher Medikamente geht und da kommt hin und wieder ja auch vor, dass man über ein Quality Aging spricht, wo man jetzt nicht nur eine Testosteronersatztherapie in Erwägung zieht, sondern auch andere Präparate ergänzen möchte, beispielsweise Somatropin, also Wachstumshormon, weil man meint, das hält jung. Es ist ja auch so, es fördert ja die Zellerneuerung, aber man kann die Zellen ja nicht endlos erneuern, sondern der Mensch hat halt auch so ein gewisses Ablaufdatum, wenn man so will. Und wenn man die Zellalterung sozusagen dadurch beschleunigt, dass man diesen Prozess potenziert, dann führt das ja, wenn wir auf das Thema dieser Folge zurückkommen, auch zu einer Verkürzung der Lebensdauer, weil man halt diese Prozesse einfach schneller durchlaufen lässt und dadurch einen Alterungsprozess anschiebt, der jetzt möglicherweise Quality Aging genannt werden kann, aber der mit Anti-Aging nichts zu tun hat. Also alles, was in Richtung Longevity geht, da gibt es ja sehr viel Forschung, das geht ja komplett in die entgegengesetzte Richtung.
Genau.
Möchte man beispielsweise IGF-1 so möglichst überhaupt nicht triggern, mTOR nicht triggern. Also man möchte eigentlich dazu beitragen, dass man all die Prozesse, die im Bodybuilding gewünscht sind, möglichst selten und möglichst schnell ablaufen lassen möchte und nicht über lange Zeit anhalten lassen will.
Ja.
Das führt ja darauf zurück, dass man dann fastet oder sowas oder halt Metformin nimmt, um IGF-1 runterzubügeln oder so. Das steht ja im krassen Widerspruch zu dem, womit das im Bodybuilding mitunter eingesetzt wird. Das ist immer ganz lustig und das führt ja dann auch vom Hundertsten aufs Tausendste. Man hat ja meistens nicht die Zeit und der Gesprächspartner überhaupt kein Interesse dran und auch nicht den Hintergrund, sich damit jemals befasst zu haben. Deshalb kann man das so schlecht diskutieren, aber ich muss da schon manchmal den Kopf schütteln, wenn mir manch einer sagt, was er da macht und für gesund hält, weil das ja Anti-Aging sei. Es ist kein Anti-Aging.
Also ich gehe da bei 2, maximal 3 Einheiten, gehe ich da irgendwann mal auf ein Stück weit mit. Also ich finde, 4 Einheiten ist jetzt, hat jetzt schon mit lebensverlängernden Maßnahmen schon wieder nichts mehr wiederum zu tun. Die sind sicherlich jetzt nicht hochgradig lebensgefährlich, ja. Aber wie gesagt, ich wäre da vorsichtig, weil Wachstumshormone sind tatsächlich, wenn man die Studienlage anschaut, gar nicht so gesund, wie sie teilweise dargestellt werden. Heute ist ja so ein bisschen Konsens, Steroide sind gefährlich, macht lieber mehr HGH und Insulin. So einfach ist das Spiel aber auch nicht. Ja, es ist auch immer eine genetische Disposition natürlich, auf was man natürlich negativ oder auch positiv anschlägt. Also jedes Medikament, warum haben wir denn, wir haben hier überall ein Verzeichnis der Nebenwirkungen bei jedem Medikament. So, kein Mensch bekommt jede dieser Nebenwirkungen. So, es gibt manche, die bekommen gar keine davon, manche bekommen 2, manche bekommen 20 von den 50 potenziellen Nebenwirkungen. Das heißt, die Reaktion des Individuums auf Medikamente und dementsprechend auch auf PEDs ist schon hochgradig individuell. Ja, das muss man natürlich dann im Einzelfall mal betrachten. Und wie gesagt, ich kann nur noch mal so an der Stelle, ist vielleicht auch ein wichtiges Learning, HGH ist nicht so gesund, wie es euch teilweise da draußen verkauft wird. Gerade wenn wir jetzt hier über die, ja, früher, ich sag mal, vor ein paar Jahren war so die gängige Größe, so macht zum Sport 4 bis 8 Einheiten. Heute habe ich das Gefühl, wir reden eigentlich eher über 6 bis 12 oder 8 bis 12 oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Das hat sich schon massiv nach oben korrigiert. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass HGH nicht so gesund, in Anführungszeichen, ist, wie es da draußen dargestellt wird, sondern auch nicht nur mit Wassereinlagerung einhergeht oder auch Blutzuckerproblemen, sondern auch zum Beispiel zu einer Vergrößerung der Herzwand führen kann.
Das ist ja auch ein Teufelskreis. Das greift ja alles ineinander. Wenn man HGH hochdosiert und das Gewicht pushen möchte und dadurch auch sehr viel Wasser hält und sehr schwer ist, das führt wieder zu einem erhöhten Blutdruck, das begünstigt wieder die Herzhypertrophie und spielt alles so ein bisschen miteinander. Zumal beim HGH ja ein weiterer Punkt ist, dass man da auf andere Nebenwirkungen Bedacht nehmen sollte. Ansonsten baut man sich gleich wieder die nächsten Probleme. Also Stichwort Schilddrüsenhormone.
Genau, T4.
Ist mittlerweile ja vielleicht sogar Common Sense, aber wahrscheinlich noch weit nicht unter allen, die das missbrauchen, sondern nur unter denen, die dann denjenigen Stimmen auf Social Media folgen, die das Thema auch anfassen. Und das sind jetzt doch nicht so viele. Ich habe immer den Eindruck, wir leben so ein bisschen in unserer Bubble. Und wenn wir überhaupt was in der Richtung konsumieren, dann von den Personen, die wir kennen und schätzen und bei denen wir einschätzen können oder das zumindest meinen, dass die davon Ahnung haben. Aber es ist ja, ich habe heute mal spaßhalber geschaut, was es so an guten, großen Fitnesskanälen gibt bei YouTube. Auch jetzt, was ausländische Kanäle sind mit Millionen von Followern und Millionen von Views. Da kennt man ja einige und einige hat man auch schon mal gesehen und da sind die Informationen also haarsträubend. Ich will jetzt da keine Namen nennen, aber das ist ja dann auch ziemlich weit verbreitet und wird dann von vielen sicherlich auch als Anleitung missverstanden oder als Wink mit dem Zaunfall, dass man dieses und jenes ja nicht bräuchte, weil das alles, also Schilddrüsenmedikation beispielsweise eine typische Diätmedikation sei, ansonsten hätte das im Stack nichts zu suchen. Also gerade das Thema T4, das geht nun wieder zurück auf das Thema Blutwerte. Wenn man sich dafür entscheidet, Wachstumshormone zu missbrauchen, dann sollte man vielleicht mal überprüfen, T3, T4, TSH, ob das so aussieht, wie es aussehen soll. Und wenn nicht, muss man halt so wie jeder, der ein Schilddrüsenproblem hat, mit T4 gegensteuern.
Ja, ich würde tatsächlich schon also fast sagen, dass man bei 4 Einheiten aufwärts schon präventiv fast
wahrscheinlich obligatorisch, ja.
Genau, 50 Mikrogramm T4 schon einfach so präventiv mit reingibt. Aber klar, man muss es natürlich regelmäßig abprüfen. TSH, FT3, FT4, vielleicht Reverse T3, je nach Phase. Das macht natürlich durchaus Sinn. Und da sind wir wieder
beim, was man schon versaut hat.
Genau. Sind wir wieder beim Thema Monitoring, ja. Und auch Steroide können natürlich teilweise noch ein bisschen auch Einfluss haben auf die Schilddrüsenhormone. Also das dann sich auch ein bisschen komplex ist, auch manchmal gar nicht so einfach direkt zu sagen, okay, das hat jetzt die Ursache. Das kann man natürlich im Gesamtkontext dann schon ganz gut, durch Ausschlussverfahren auch rausfinden. Aber es ist auch manchmal, komplex, dann dazu kommt natürlich auch, dass wir manchmal auch gar nicht mehr wissen, ob das drin ist, was draufsteht. Max hat da durch die Akademie ein bisschen Vorarbeit gemacht und macht es allen leichter, indem man ja so ein bisschen sich ein bisschen sicherer sein kann, dass drin ist, was draufsteht durch die vielen Laboranalysen. Aber das ist natürlich was, was jetzt auch noch relativ neu ist und selig hat nicht jeder sein Produkt direkt dort in der Analyse. Aber ist es auf jeden Fall auch was, was natürlich ein bisschen mehr Sicherheit schaffen kann heutzutage.
Ja, dann nochmal zurück aufs Thema Blutdruck. Das ist ja schon angesprochen. Der Standardgrenzwert, der glaube ich heute sogar immer noch von vielen Ärzten vertreten wird, diese 140/90, das ist halt wirklich ein Grenzwert. Und wenn man sich schon dazu entscheidet, medikamentös auf den Körper einzuwirken und Dinge vermeintlich zu optimieren, dann meine ich, ist der Schritt zu einem Blutdruckmedikament, was ja wirklich seit Jahrzehnten im Gebrauch und gut erforscht ist, viel kleiner und viel einfacher zu gehen, als der Schritt überhaupt irgendwelche leistungssteigernden Medikamente zu benutzen. Und wenn man das dann macht, dann sollte man schon darauf zielen, dass man irgendwo um die 120/80 oder sogar noch weiter unten liegt und nicht unbedingt mit Biegen und Brechen bei 150/95 sagt, das ist alles in Ordnung. Dann ist man entweder falsch eingestellt oder das gibt es ja auch einfach manchmal, wenn es selbst mit 5 Milligramm Nebivolol und 80 Demisartan nicht funktioniert, dann ist irgendwas anderes nicht in Ordnung. Dann hat man vielleicht zu viel Wasser oder so. Da muss man an den Punkten angreifen.
Ja.
Und da habe ich auch den Eindruck, viele wiegen sich da in einer falschen Sicherheit, weil sie ja alles das nehmen, was doch über die letzten Jahre von so Personen wie Victor Black oder so empfohlen wird. Da hat man dann halt ein schönes Schaubild. Diese und jene Sachen sollte man alle nehmen und dann ist das der Weg, möglichst mit Harm Reduction aus der Sache herauszugehen. Aber Harm Reduction heißt ja nicht, dass überhaupt keine Harm stattfindet.
Ja,
muss man vielleicht mal selber nachdenken.
Wir müssen da auch vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich habe tatsächlich heute nochmal drüber nachgedacht, weil bei uns ist die Nachfrage nach diesen Kombiprodukten für Gesundheit natürlich enorm. Also wir verkaufen ja unheimlich viel inzwischen davon. Wir haben auch gerade das Problem, dass teilweise die Ware so schnell ausverkauft ist. Wir müssen da auch unsere ganzen Produktionsprozesse umstellen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Leute da draußen denken, jetzt pfeifen sich Heart Essentials, Liver Essentials rein, jetzt können sie auch 200 Milligramm Tremolon mehr nehmen. So ist natürlich nicht gedacht. Ja. Also das muss ich doch mal ganz klar sagen. Supplements sind nützliche Tools, um den Gesundheitszustand etwas zu pushen, aber es geht auch immer einher, dass der Lifestyle ansonsten passt. Ja. Schritte 10.000, Cardio regelmäßig, am besten täglich 20, 30 Minuten. Genug Schritte, wie gesagt. Ernährung sollte hochwertig sein und nicht zu viel unnötiges Ballast an Gewicht in Off-Season mit sich rumschleppen. Das gehört alles dazu. Blutdruckmanagement, Blutzuckerkontrolle, Termine beim Kardiologen, regelmäßige Check-ups, wo Organe überprüft werden, Blutbilder, zwei umfassende mindestens mal im Jahr. Das gehört alles bitte dazu. Und nur mit ein bisschen Supplements in Sicherheit wiegen, jetzt passiert mal nichts. Das ist gefährlich auf jeden Fall.
Ja, guter Stichpunkt. Und auch wenn wir mittelbar jedenfalls davon profitieren, dass ihr Supplements kauft und möglichst in rauen Mengen, muss man auch eins mal sehen, wenn man beispielsweise ein schlechtes Cholesterinprofil hat und das mit seiner Ernährung nicht hinbekommt und auch nicht bereit ist, DHT-Derivate rauszulassen oder so, dann gibt es auch da wieder Medikamente. Ich weiß, wird dann ein immer größerer Stack von Medikamenten, nur um die Nebenwirkungen zu bekämpfen.
Das ist das Game.
Aber diese Medikamente sind erstmal die deutlich günstiger und dann sind die auch dafür gedacht und dafür erprobt und es sind halt Medikamente und die wirken auch. Das heißt, wenn man ein Statin nimmt, und der muss ja nicht so hoch dosiert sein, um sein Cholesterinprofil wieder in Range zu bringen, ist das wahrscheinlich eine clevere Idee.
Der Stau.
Die Studien zu Citrus Bergamot ja zum Teil sogar in Kombination mit Statinen gemacht wurden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt ja jetzt nicht, dass man alles mit Pflanzenextrakten erschlagen kann. Ja, aber nochmal zum Thema HGH. Weil wir das Thema HGH gerade hatten und das Thema Blutwerte. Ein Punkt beim HGH, der ja auch vielen bekannt ist, aber auch von vielen geflissentlich ignoriert wird, ist ja das Thema Zellwachstum hinsichtlich bösartiger Zellen. Also wer da Prädispositionen hat für Krebserkrankungen in der Familie oder so. Da gibt es ja die Möglichkeit, auch wenn das wieder keine hundertprozentige Sicherheit bietet, aber es ist schon mal ein ganz guter Ansatzpunkt, gibt es die Möglichkeit, Krebsmarker auch als Blutwert feststellen zu lassen. Das ist wahnsinnig teuer und alle kann man wahrscheinlich nicht nehmen. Aber wer beispielsweise weiß, dass er in der Familie für diese oder jene Krebsart eine Veranlagung hat, bei dem könnte es sinnvoll sein, entsprechende Krebsmarker feststellen zu lassen.
Zielgerichtet für die Tumorarten, wo es Krebs oder Tumormarker gibt, gibt es natürlich nicht überall. Und wie gesagt, wenn du alle zusammen bestimmst, dann ist wahrscheinlich das Monatsgehalt schon mal mindestens weg. Es sind tatsächlich relativ viele. Ich habe mich da mal ein bisschen näher befasst, weil ich hatte die Diskussion tatsächlich schon häufig. Gib mal alle Tumormarker her, dann kann ich das Risiko ausschließen. Es ist nicht so einfach. Ja, also es gibt auch nicht für jede Tumorart tatsächlich eine Marke. Und es sind halt insgesamt, die wir haben, sind schon extra, also enorm viele. Ich kann dir die Zahl jetzt nicht sagen, aber ich kann mich an das Schaubild erinnern, in dem Lehrbuch, das waren halt schon viel mehr als 20.
Ich kenne diesen Bogen von diesen Igel-Leistungen im Labor, wenn man selbst die Blutwerte holt, da ist ja ein ganzer Abschnitt Tumormarker und es steht ja auch nicht dabei, was für was ist. Man muss sich dann schon im Vorfeld mal damit beschäftigen, was einen interessieren könnte. Das sind alles irgendwelche Abkürzungen, da steht jetzt nicht dahinter, dass es für Darmkrebs oder so sind.
Genau.
Sicherheitsgenommen. Im Vorfeld anschauen.
Ja.
Ja, und das hatten wir ja auch schon eingangs gesagt, das Thema Kardiologe. Angeborene Herzfehler und solche Sachen gibt es halt auch. Und wenn derjenige dann zufällig Bodybuilder ist, kann es sein, und da muss man ja denen, die das immer in den Kommentarspalten herunterspielen, ein Stück weit recht geben, kann es natürlich sein, dass der auch mit 26 gestorben wäre, wenn er noch nie eine Hantel angefasst hätte.
Das gibt's. Aber also das gibt's. Die Fälle, plötzlicher Herztod von Menschen, die, ich sage jetzt mal, irgendwo zwischen 18 und 40, oder 18 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sagen wir mal, zwischen 25 und 40 sind, haben wir ja auch alle schon Fälle im Krankenkreis gehabt, die hatten mit Bodybuilding gar nichts zu tun. Die hatten auch nicht unfassbar viel Übergewicht oder haben nicht haufenweise geraucht oder sonstige Sachen gemacht, sondern halt einfach ganz normale Menschen, die einfach mit 35 tot auf der Couch lagen, so im Herzinfarkt, ja. Wo kein Mensch weiß, warum.
Ja.
Das passiert natürlich, wie du schon gesagt hast, genetische Disposition, Thema Vorerkrankungen des Herzens, Thema natürlich auch Cholesterinprofil, also das ist ja natürlich auch zu einem gewissen Maße von der Genetik auch festgelegt, das heißt, auch hier haben wir nochmal einen Faktor, den wir eigentlich gar nicht beeinflussen können, wenn man natürlich jetzt merkt, oder man hat ein extrem hohes Lipoprotein A, ist ja auch wieder ein Marker, der so ein bisschen in Anhaltspunkt darüber liefert, wie hoch dein Risiko ist, genetisch bedingt, dort Probleme zu bekommen im ganzen Bereich Herz-Kreislauf-System. Und ich sag mal, wenn man sämtliche Indikatoren, die dafür sprechen, dass du eigentlich eine schlechte Genetik hast, um PEDs zu missbrauchen, wenn du dann Open Bodybuilder werden willst, dann wirst du das wahrscheinlich mit Lebenszeit bezahlen. Das muss man leider so sagen.
Ja, das muss man wohl leider so sagen. Aber man muss auch sagen, es gibt etliche Faktoren, die man beeinflussen kann und die den Sport zumindest mal ein Stück weit gesünder machen oder das eine oder andere Risiko doch deutlich minimieren können. Und das hatten wir auch schon angesprochen.
Das muss unser Ziel sein.
Einmal das Thema Gewicht. Man muss in der Offseason nicht 20 Kilo über dem Wettkampfgewicht liegen. Das ist auch übrigens nicht gesund, wenn das nicht nur Fett ist, sondern wenn man Muskelmasse aufbaut, die man dann wieder runterbrennen muss, weil man zum Beispiel in ein Gewichtslimit muss oder so. Der Körper ist halt einfach nicht dafür ausgelegt mit 120, 130 Kilo.
Ja, Muskulatur ist sogar mehr Stress fürs Herz, als wenn du übergewichtig Fett hast. Ja, muss da alles mit Sauerstoff versorgt werden.
Ganz anders, richtig. Da ist das Fett das nachsichtiger, was das angeht.
Also
das bleibt noch ein Thema, das ist vielleicht sogar das letzte Thema, über das man hier nochmal reden sollte, das Thema Schlaf.
Ja.
Ein guter und erholsamer, regenerativer Schlaf ist ja auch unter dem Aspekt Gesundheit und Folgen von allen Dingen, die man tagsüber so macht, von Bedeutung. Und da haben natürlich auch sehr viele schwere Athleten, aber auch Athleten, die gar nicht so schwer sind, sondern bei denen es einfach so ist, dass die Muskulatur im Halsbereich die Atemwege abschnürt, wenn sie dann erschlafft beim Liegen, dass die an Schlafapnoe leiden. Und das auch teilweise unerkannt oder halt darüber gewitzelt wird, ja, die Freundin regt sich immer auf, der schnarcht so. Oder ich habe ja doch irgendwann auf einem Universum mal beim Wiegen, da lag jemand im Foyer dieses Hotels und lag da 2 Minuten oder so, hat angefangen zu schnarchen und da hatte der ständig Aussetzer. Er hat dann immer, also bestimmt 30 Sekunden gar nicht geatmet und dann so röchelnd wieder so ein bisschen zu sich gefunden, dann weitergeschlafen und alle fanden das witzig. Ich habe bloß so überlegt, das wird ja bei dem jede Nacht so aussehen. Das ist nicht gut. Da soll er vielleicht mal drüber nachdenken, ins Schlaflabor zu gehen, denn auch da gibt es ja Möglichkeiten und die Möglichkeit ist ja mittlerweile bei uns in der Szene relativ verbreitet, meine ich, oder zumindest hat es das ein oder andere Video dazu gegeben. Ich weiß nicht, ob es jetzt von denen, die sich das anschauen, alle beherzigen. Das Thema Schlafmaske, also eine CPAP oder APAP-Maske, mit der man halt den konstanten Luftstrom sicherstellen kann. Also ich habe so ein Ding auch schon viele Jahre und ich bin der Meinung, dass das ein Gamechanger in etlicherlei Hinsicht ist. Man schläft einfach, sobald man das Ding aufsetzt und man sich mal daran gewöhnt hat, ein und schläft auch gut, schläft auch durch. Und ich habe das damals festgestellt, mir wurde auch mal gesagt, dass ich schnarche, aber ich hatte dann mal mit dem Handy einfach aufgezeichnet, wie meine Geräusche so nachts über sind. Und da war genau das auch das Problem. dass ich halt gestarcht habe und dann irgendwie mal so längere Zeit überhaupt keine Geräusche von mir gegeben habe und dann wieder so röchelnd zu mir gekommen bin und weiter geschlafen habe. Und das ist der Klassiker, dass man zu wenig Luft bekommt und das ist halt auch sehr ungesund.
Hast du mal ein Labor, also warst du mal im Schlaflabor, hast du mal messen lassen, wie viele Aussetzer du hast?
Ich hab's nicht messen lassen, weil ich damals, wo ich das festgestellt hatte, direkt auf damaligen Rat von einem Ami, der das auch da promotet hat, mir so ein Ding gekauft habe und dann habe ich es dann nochmal aufgenommen und hatte das Problem nicht mehr und das war auch wirklich so, also vielleicht habe ich mich 2 Wochen eingewöhnen müssen, aber das war ganz abrupt so, dass der Schlaf perfekt war und davor war halt scheiße und das auch lange.
Ja,
also ich habe ja ein Schlaflabor gehen.
Ich habe ja auch so eine CPAP-Maske und ich hatte, ich glaube im Schlaflabor, ich glaube es waren 87 Aussetzer pro Stunde und der längste Aussetzer war fast 3 Minuten. Also kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ich war schon ein Härtefall und ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich diese Maske angenommen habe. Das war so eine Full-Face-Maske, was nämlich am Anfang erstmal, wenn du es nicht gewohnt bist, sehr unangenehm ist. Aber dieser Unterschied, also diese Tagesmüdigkeit, die ich vorher hatte, also das ist jetzt ein Ultra-Unterschied, also vergleich das mal mit einem Gramm Testosteron wahrscheinlich, was die Wirkung anbetrifft im Training. Also es ist ein Heidenunterschied, wirklich, ist ein großer Unterschied. Und also ab 5 Aussetzer pro Stunde, also wenn es drüber liegt, dann habt ihr auch ein Anrecht, wenn ihr normaler Kassenpatient seid, so ein Ding zu bekommen. Und die Einstellung wird dann so vorgenommen, dass man unter oder bei maximal 5 rauskommt. Und das ist auch schon auf jeden Fall eine deutliche Lebensverlängerung, denn eine Schlafapnoe unbehandelt führt auf jeden Fall auch zu einem massiv erhöhten Blutdruck. Dann haben wir in der Folge sehr wahrscheinlich wieder eine verdickte Herzwand. Irgendwann ist das Herz nicht mehr elastisch. Dann ist die Folge eine Herzinsuffizienz und das kann irgendwann lebensbedrohlich werden. Also es ist eine Kette, wo du siehst, am Anfang steht natürlich eventuell stehen das Steroide, Wachstumshormone, zu hohes Körpergewicht. Aber es gibt auch normale 80 Kilo Menschen, die das Problem haben. Das muss man dazu sagen. Es ist jetzt nicht dem Bodybuilder vorbehalten, sage ich jetzt mal. Aber natürlich macht der Sport das Risiko dafür entsprechend hoch.
Ja, wer sich damit vertieft beschäftigen will, vom Danny, vom Gym, dann gibt's da eine super Anleitung.
Ja, das ist aber natürlich
auch von hier dich zum Nachahmen empfohlen, geht ins Schlaflabor. Bei mir war es auch noch ein Aspekt. Ich bin Privatpatient mit hohem Selbstbehalt, ich jetzt sowieso selber bezahle. Das Kassenrezept ist für mich kein Anreiz gewesen, das in Anspruch zu nehmen. Aber wie gesagt, es ist auch ein Unterschied, was man da für ein Gerät benutzt. Also bei den alten Geräten sollte man wirklich ins Schlaflabor gehen, denn die müssen ja eingestellt werden auf das, was ihr braucht.
Genau.
Die ganz neuen Geräte, die stellen sich selber ein. Die merken, welchen Druck ihr braucht und passen sich darauf an. Da ist es jetzt nicht erforderlich, denke ich. Also da muss ja was nicht eingestellt werden. Man kann natürlich sagen, das ist auch da nicht erforderlich, das Ding zu nutzen, ohne dass ein Arzt festgestellt hat, dass man es braucht. Aber da maße ich mir an, anhand des individuellen Empfindens einschätzen zu können, dass es für mich sinnvoll ist.
Das merkst du. Kommen wir mal abschließend vielleicht noch für so ein paar Alltagstipps, die man vielleicht euch da draußen noch mitgeben kann. Also ich sag mal, best natürlich direkt natural bleiben oder es zumindest nicht übertreiben, vielleicht gar nicht in die offene Klasse gehen, sondern vielleicht in der leichteren Klasse. Heute gibt es ja so viele Verbände und so viele Klassen, man kann ja Bodybuilding auch mit 80 Kilo bestreiten und muss jetzt nicht 120 wiegen. Schritte, Cardio, auf jeden Fall wichtige Maßnahmen, regelmäßige Kontrolluntersuchung haben wir schon gesagt, was fällt dir noch so ein?
Ja, wie gesagt, wenn irgendwas im Argen liegt und man sich entscheiden muss, ob man 30 Kilo abnimmt oder alle Nebenwirkungen einfach aussitzt oder Medikamente nimmt, um die Nebenwirkungen möglichst zu minimieren oder abzuschalten, dann ist das dritte, neben dem ersten natürlich,
der
Weg, den man gehen soll.
Ja.
Und auf keinen Fall der zu sagen, das ist nicht so schlimm. Also ich hatte es auch jetzt unabhängig vom Bodybuilding sehr häufig, wenn ich mal Mandanten hatte, die krankgeschrieben wurden und deshalb nicht zum Gericht kommen konnten, dann kommt ja meistens ein ärztlicher Test und da ist bei so einem ganz normalen Handwerker ein Blutdruck von 160 zu irgendwas und das ist bei denen ganz normal. Die haben auch Übergewicht meistens und keine Sportler, aber die merken das halt auch nicht, weil so ein Blutdruck im Alltag eine Gewöhnungssache ist, wenn die jetzt mit Medikamenten eingestellt werden, wenn die jetzt Beta-Blocker nehmen und so einen Blutdruck 115 zu 75 haben, die werden wahrscheinlich fast einschlafen und werden sagen, das fühlt sich nicht gut an, ist dann halt Gewöhnungssache. Aber das ist auch extrem wichtig, dass man das, wenn man schon sagt, ich nehme für den Sport irgendwelche Medikamente ein, dass man sich dann mal anschaut, welche Medikamente man dazu noch einnehmen sollte, um die Risiken, die wir hier angesprochen haben, möglichst gering zu halten. Und was man auch natürlich machen kann, man muss nicht, solange man den Sport betreiben möchte, Vollgas fahren, sondern man kann das cleverer gestalten. Man kann auch sagen, dass man mal phasenweise gesund lebt.
Auf jeden Fall.
Auch jedem empfehlen.
Vielleicht mal länger auf kistigen Kurs einlegen, dass man sagt, man startet die nächsten 2 Jahre nicht, macht vielleicht mal ein halbes Jahr eine THT oder THT-Plus-Phase Und was ich auch noch sagen wollte, weil in den letzten Monaten war immer mal so gang und gäbe, dass mal so richtige schwere Jungs ihren Cycle raushauen. Was man halt dazu immer sagen muss, wenn jemand versucht, das nachzuahmen. Also zum Beispiel Athlet A sagt, ja, 2,5 Gramm. Wenn dann Otto Normalo sagt, okay, wenn der 2,5, nehme ich 1,5 Gramm. Ja, erstens mal das natürlich nein. Und zweitens, was man immer so zu sagen muss, diese Athleten, wenn sie gut betreut werden, haben sie gefühlt nochmal 20 Medikamente, wie du schon gesagt hast, im Tank, um die Nebenwirkungen in Schach zu halten. Und ohne diese Medikamente könnten sie diese 2,5 Gramm nicht lange nehmen.
Ja, das ist auch ein sehr guter Punkt. Und das ist auch jetzt abgesehen davon, ob die Angaben dort immer stimmen oder nicht.
Ja, das ist
es. Es gibt halt auch Leute, die selbst das, was da steht, selbst wenn das bei denen dieses Ergebnis zutage fördert, heißt das nicht, dass das bei euch zum selben Ergebnis führen wird. Also es ist sowieso eher, ich würde mal sagen, sehr stark überschätztes Thema, was den Sport angeht, sondern da kann man sicherlich aus minimalem Einsatz viel mehr rausholen, wenn alles andere, vor allem das Training und die Ernährung, passen und der Schlaf. Denn einfach zu sagen, der sieht so und so aus und der nimmt das und das, dann hau ich mir das jetzt auch rein. Aber was die halt auch nicht sehen, der macht jeden Tag 2 Stunden Mittagsschlaf, der macht seine 10.000 Schritte, der isst alle 2 Stunden, der lebt nicht das Leben, was jemand leben könnte, der einem normalen Beruf nachgeht oder Familienvater ist. Und das heißt, wenn man einfach nur die Stoffkomponente für sich übernimmt, weil man sagt, das wird wohl der Grund sein, warum der so aussieht. Nee, der optimiert seine Regenerationskapazitäten durch so viel Zeug, weil er alles andere schon optimiert hat. Und wenn das bei euch nicht der Fall ist und auch gar nicht möglich ist, ihr könnt ja auf diesen letzten Punkt auch verzichten. Ihr werdet trotzdem nicht an dieses Ergebnis kommen.
Man sieht ja die Top-Netties heute, viele von denen gewinnen Wettkämpfe in nicht getesteten Verbänden. Das gab es vor 10, 15 Jahren nicht. Und das liegt daran, weil diese Athleten wirklich sich überall zu 100% dahinter klemmen, Training optimieren, Ernährung optimieren, Schlaf optimieren, insgesamt Regeneration optimieren. Ja, Supplements spielen sie auch eine kleine Rolle. Das heißt, da ist der ganze Lebensstil ist auch so ein bisschen noch ausgerichtet. Und dann kann man auch als Netty, wenn man auch eine gute Genetik hat, unterstützte Athleten schlagen, die halt die Lösung nur bei den PEDs suchen. Und das sehe ich in jeder Saison auf mehreren Wettkämpfen. Phänomen inzwischen.
Ja, ist ein ganz auffälliges Phänomen. Und wenn dann immer noch gesagt wird, naja, die sind einfach gar nicht Netty, die haben alle nur beim Dopingtest clever betrogen. Nee, das stimmt nicht. Also
nein.
Ich kenne die Leute mal mit Klamotten an. Ja, ich auch. Und erstmal sind die nicht so schwer und
ja,
auch meistens nicht so stark. Aber was die so machen, das ist halt alles optimiert bis ins kleinste Detail in vielen Punkten, die im klassischen unterstützten Bodybuilding vor ein paar Jahren ja auch überhaupt keine Rolle gespielt haben. Also wenn ich mir überlege, wie lange einfach jeder stumpf seinen Fünfer-Split runter trainiert hat, ohne irgendeine Progression oder auch zum Teil sich in der Offseason völlig ungesund ernährt hat, Hauptsache ein paar Shakes und der Rest 8000 Kalorien Fastfood-Pizza und was man sonst so gefunden hat. Das ist ja alles schon total ungesund, was jetzt so Themen wie Blutfettwerte angeht. Und da noch drauf zu hauen mit irgendwelchen Medikamenten, die das dann nochmal potenzieren, ist natürlich der Super-GAU. Und dem gegenüber gibt es halt Personen, und ich kenne auch welche, die das so ganz akribisch machen, auch schon sehr lange, die würden sowas nie essen. Auch die nehmen auch keine Medikamente, sind halt Natural-Bodybuilder aus Überzeugung. Die würden auch nicht bescheißen. Dann würden die nicht mehr in den Spiegel schauen können. Das ist für die eine andere Sportart sozusagen.
Ja, ja, teilweise die Hardcore, dass du dir Denkweise. Ja, das stimmt. Kann ich nur bestätigen.
Ja, gut. Wenn ihr sicher gehen wollt, was die Gesundheitsthematik angeht, dann nehmt euch ein Beispiel an denen.
So. Auf jeden Fall.
Das soll es für dieses Thema gewesen sein.
Jo.
Oder sagen, haut mit Gesundheitskombiprodukten drauf, kauft die bei vitaminversand24.com und nutzt den Code Sascha oder den Code Anwalt, um Schlimmeres zu verhindern.
Das war ein schönes Schlusswort. Ja, ich würde sagen, haben wir doch rundum alles gesagt. Das Wichtigste haben wir auf jeden Fall reinbekommen. Wenn ihr Fragen habt dazu zu dem Thema, haut sie gerne in die Kommentare. Wir werden alle Fragen auch gerne beantworten, auch gerne Vorschläge für zukünftige Themen und auch gerne Feedback dalassen, wie es euch gefallen hat. Wir haben versucht, heute mal etwas schneller durchzukommen. Die ersten Podcasts waren etwas länger.
Ja, Punkt. Wir haben Feedback erhalten, dass die Podcast-Folgen zu lang sind. Gebt uns mal ein Feedback, wie ihr das seht. Würde uns interessieren.
Genau. Also, in dem Sinne, haut rein, schönen Abend und bis dann.
Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.